ich bin nicht im Straßenverkehr unterwegs und beriesel mich mit einem random Algorithmus, der mir jetzt sagt, du hast das jetzt hier zu hören, dann bekommt man nämlich mit, dass der Oma gerade zwei Leute mit Migrationshintergrund den Einkauf in den siebten Stock tragen.
Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir, und das sind meine Kollegin Anne Burgmann und ich, die diesen Podcast im Wechsel moderieren, wir laden interessante Menschen aus Köln ein und manche dürfen auch mehrmals kommen, so wie mein heutiger Gast Jojo Berger, Sänger der, glaube ich jedenfalls, mitgliederstärksten Kölner Band Querbeat mit 11 Mann. Grund für deinen Besuch sind große Neuigkeiten, denn ihr habt angekündigt, im Juni 2027 im Stadion in Müngersdorf zu spielen. Darüber und noch über einiges mehr werden wir jetzt sprechen. Guten Morgen, Jojo.
Guten Morgen, danke für die Einladung. Interessant an Menschen aus Köln und trotzdem bin ich zweimal hier, das ist doch Wahnsinn.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob du schon dreimal hier warst, aber das war...
Ich fühle mich sehr wohl, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Hör mal, wir beide haben vor kurzem noch darüber Witze gemacht, dass gerade FernsehjournalistInnen immer gerne die Wie fühlt sich das an-Frage stellen, weil man fürs Fernsehen ja immer die großen Gefühle braucht.
Klar.
Aber angesichts dieser News von euch finde ich die Frage jetzt mal total angemessen und übernehme die jetzt einfach mal. Also wie fühlt sich das an, den Vertrag für Stadion zu unterschreiben, wo sage und schreibe 49.000 Menschen und ein paar Zerquetschte reinpassen? Jetzt mal so auf einer Skala zwischen kurz vor Ohnmacht, größenwahnsinnig oder super cool.
Ich glaube, es ist genau dieses Dreieck, Viereck, Fünfeck aus diesen verschiedenen Gefühlen. Also erstmal ist es immer noch, finde ich, wenn man sich so Projekte vornimmt, dann sind die fast konkreter, als wenn sie so eintreten, weil man sich so mit der Planung auseinandersetzt und sagt, okay, wie viele Plätze sind es wirklich? Wen nehmen wir als Partnerin mit rein? Wie viel, also geschäftsmäßig, wie viel, keine Ahnung, was spielen wir, wie lange, wann ist Einlass und wie auch immer. Und dann hat das so was Konkretes und dann irgendwann denkt man, okay, jetzt fahren wir mal ins Stadion, jetzt machen wir mal ein schönes Foto im Stadion. Und du denkst so, ach ja, ist ja wirklich das Stadion, ist ja echt, okay, jetzt bist du ja hier drin. Ja, jetzt kennst du ja noch nur, sonst nur vom Fußballspielen, jetzt stehst du selber hier, ist schon groß. Und
Schluck.
Genau, das ist schon, also es ist schon eine Nummer. Also es sind ziemlich viele Gefühle, weil wir aber oft auch eine Gefühlsband sind, lassen wir die Gefühle auch gerne zu und gehen da sehr mit dem Kölner Motto, dass es auch immer alles gut ausgeht. Und wissen ja auch, wir sind im Endeffekt sind wir für die Musik verantwortlich hauptsächlich, ne? Und da wissen wir, dass es eine gute Party wird.
Also musikalisch habe ich da auch überhaupt keinen Zweifel und also ich komme auf jeden Fall, also einen könnt ihr schon mal zählen, ich glaube es werden sehr viele Menschen aus Köln, ich glaube das komplette Rheinland inklusive Dorf mit D wird wahrscheinlich kommen.
Herzlich
aber,
eingeladen.
Ja. Genau, wir sind inklusiv, aber finanziell geht ihr natürlich trotzdem auch ins Risiko, ihr seid ja nicht nur für die Musik verantwortlich.
Ja, bestimmt, ich habe mich, wir sind ja 11 Leute in der Band, Mannschaftsstärke hast du eben schon gesagt, das heißt wir haben... auch intern ein paar Aufteilungen und ich darf zwischendurch sagen, ich möchte die Zahlen gar nicht sehen, weil ich möchte ein Lied schreiben. Insofern interessiere ich mich natürlich am Ende auch für Zahlen, aber in dem ganzen Prozess ist das bei zwei Leuten auf der Band, die da ein bisschen mehr Bock drauf haben und Excel können, das kann ich nämlich gar nicht so richtig. Aber da sind wir natürlich, also und darauf zielt die Frage ja vielleicht auch ab, wir beschäftigen uns ja damit natürlich auch. Also sind da voll mit drin und es ist auch natürlich sind wir auch eine Unternehmung, sage ich immer erst. Hört sich ein bisschen freundlicher an als ein Unternehmen. Und diese Unternehmung hat natürlich auch mit Risiko zu tun, total. Aber wir sind so gut aufgestellt, dass sich ganz viele Leute angucken und sagen so, ja, klappt schon.
Also ja. Ich mache mir da auch überhaupt keine Gedanken, vor allen Dingen, wenn ich jetzt höre, dass, wenn es ein Minus geben sollte, das nur zwei von der Band betrifft.
Die werden dann zur Verantwortung gezogen. Genau. Nein, Quatsch, natürlich.
Die müssen
nicht.
Der Teller irgendwo waschen.
Nee, wir haben ja auch VeranstalterInnen, Partner, dürfen uns da hoffentlich richtig gut auf die Show konzentrieren und das ist ja auch das, was am meisten Bock macht. gemacht.
Also ich frage das jetzt auch nicht, weil ich davon ausgehe, dass das irgendwie ein Desaster für euch wird, im Gegenteil, sondern weil ich da einfach immer großen Respekt vor habe. Ich meine, Künstler sein ist halt nicht nur irgendwie, wie ja viele dann vielleicht erstmal denken, irgendwie mit Glamour und so verbunden, sondern auch mit diesen großen Unsicherheiten. Ich will jetzt gar nicht mit der Pandemie anfangen, wo das ja sehr, sehr offen zutage getragen ist, aber da denke ich halt immer drüber nach und denke so, ja, habe ich Respekt vor.
Wir sind halt, haben uns irgendwann halt so per Berufung irgendwie dafür entschieden, nicht Angestellte zu sein und irgendwie
auf
selber
dem Drahtseil zu tanzen.
Ja, zu tanzen und dann auch noch mit Musik, also was auch noch ganz viel mit Gefühl und Geschmack zu tun hat. Also schlimmer geht's ja eigentlich nicht. Also alle Eltern haben sich sehr früh, glaube ich, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, meinten so, okay. Oder was Vernünftiges. Es ist ja auch immer noch, schwingt das ja noch mit. Und selbst bei so einem Stadion, so, ja, okay. Echt, ihr macht jetzt, also da kommen auch Leute so nach dem Motto, ist ja auch ein bisschen Ironie. Wir haben ja so eine sehr witzige Pressekonferenz dazu gedreht, wo wir uns genau über diese Gefühle auch unterhalten haben. Und wir nehmen uns da selber ja auch aufs Korn, so wie wir, ich meine, wir wissen schon, dass wir auch musikalisch ein bisschen was drauf haben, aber da gehört trotzdem auch eine richtige Prise Glück dazu, dass du im Endeffekt wirklich, dass wir Karten abreißen dürfen im Stadion vor über 45.000 Leuten, also das ist schon absurd. Aber diese, sag ich mal, dieses Risiko des MusikerInnen-Daseins fängt ja auch viel, viel früher an, ne? Also ich glaube, die Leute sehen dann auch am Ende viel 90 Minuten plus X und Applaus, aber dass Leute auch schon investieren mussten in Unterricht, Instrumente, wie viel Fahrten man hin und zurück selber bezahlen musste zu weiten Gigs, selber schleppen, buckeln, plus die ganzen internen Herausforderungen, plus Kreativprozesse, die manchmal schwierig sind. Und dann noch zu sagen, okay, wir mieten uns jetzt einen Club und machen unser erstes Konzert oder deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man, und das supporten wir ja auch ganz viel, dass früh Leute, die ein Talent oder einen Traum für sich entdecken, dass man die auch supportet mit kleinen Locations, die nicht kaputt gehen dürfen, mit hoffentlich vielen Unterstützern aus der Community, die Bock auf Live-Musik haben, die nicht nur zu Robbie Williams gehen, sondern auch mal sagen, ey, ich guck mal, keine Ahnung, bei rausgegangen, was so los ist und guck mir auch mal eine Newcomerin an, die ich noch nicht kenne. So. Und ich glaube, darauf ist man angewiesen, wenn man als Kulturschaffender, sage ich sogar, ein bisschen größer zu machen, sagen will, man möchte da irgendwie das ganze Leben genau das machen. Das geht nie alleine. Man hat auch immer dann Glücksmomente und ist auf Support angewiesen.
Du hast jetzt gerade in einem kleinen Nebensatz die Pressekonferenz erwähnt. Also ich sag mal, für alle, die das noch nicht bei YouTube gesehen haben oder auf eurem Instagram-Kanal, ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Ihr habt vergangene Woche zu einer, ja, ich sag mal, Fake-Pressekonferenz ins Stadion eingeladen. Aber da, wo die FC-Spieler sonst auch ihre PKs geben. Und ich war auch eingeladen für einen kleinen Stunt, was mich sehr gefreut hat, aber was ich sehr lustig fand, euer Hausarzt war da, euer Sparkassenvertreter, wenn man das so sagt, aber eben auch dann Ex-Radprofi Rick Zabel und Basti Kampmann von Casala und so weiter. Erzähl doch nochmal, warum, wieso, weshalb.
Ja, wir haben natürlich uns vorher irgendwie Gedanken gemacht, wenn es dann, also auch viel zu spät alles, aber klar, man kennt uns Banausen ja auch mittlerweile, wo wir gesagt haben, ey, klar, was machen, angeguckt, was, so, weißt du, schön, entweder ChatGPT oder Google gefragt, was machen Profis, wenn sie in ein Stadion gehen und es ankündigen wollen? Dann kommt als erstes eine Pressekonferenz. Wie so, ja, also uns jetzt da elf Nasen seriös da oben sitzen zu sehen und fragen.
Wie fühlt sich das an, Fragen zu beantworten?
Ja, genau. Oder noch schlimmer, konkrete Sachen, die wir nicht beantworten können. Wird es 2 oder 4 Zugaben geben? Das entscheidet unser spontanes Bühnen nicht meistens. Genau. Da haben wir gedacht, okay, das ist aber generell, Moment, eigentlich doch ganz witzig. Wenn wir es so machen, wie wir es machen würden eigentlich, dann, wir können ja mal gucken. Und dann sind wir glücklicherweise mit ein paar kreativen Menschen, die auch genauso spontan sind, befreundet. Und unser sehr, sehr guter Freund Max Bierhals, der auch als Comedy-Autor und Regisseur arbeitet, als Redakteur früher für Böhmermann, jetzt auch für Caro Kebekus, mit der wir auch gut befreundet sind. Und das heißt, es ist alles so ein bisschen Family-Vibes gewesen und der gesagt hat, ey, die Idee ist super geil. Wir so, ja, wir bräuchten auch theoretisch jemanden, der das Ganze filmt und macht und ein bisschen Expertise reinbringt. Und das hat er sofort gemacht. Und dann einen Tag später haben wir uns getroffen beim Kölsch bei uns im Studio, haben das Konzepten, die Dialoge geschrieben und uns dabei schon eigentlich so kaputt gelacht und gesagt, kann man das machen? Wir haben zum Beispiel auch, du warst natürlich sehr, sehr wichtig, es hat sehr gefreut, dass du da warst, aber dein Kollege Norbert Niemann vom Magazin für Unsichtbare war ja beispielsweise auch da.
Genauso der war sehr schlecht sichtbar, muss man sagen.
Sichtbar, genau. Wir hatten ihm eigentlich auch noch, das haben wir leider rausgeschnitten, auch noch einen Satz in den Mund gelegt, dass er sich besonders Sorgen macht, ob er denn auch freie Sicht von überall auf die Bühne hat. Genau, also man hört schon, es ist ziemlich absurd. Und gleichzeitig haben wir gesagt, eigentlich müsste man uns doch eigentlich die Leute einladen, die uns schon lange begleitet haben und sagen, ey, hier, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Freund von uns, Lukas Wachten, der ist ja auch in Köln kein unbekanntes Mediengesicht, wo wir nie vergessen werden, dass wir wirklich in Euskirchen vor 50 Leuten hat er moderiert. Und er hat dann die Frage gestellt, wie wir uns das denn vorstellen, wenn das vor 50 Leuten schon so verdammt riskant war, was uns das Selbstvertrauen gibt, das jetzt vor 45.000 auf die Bühne zu kriegen. Das, also A, finde ich es einfach witzig und zweitens ist es natürlich geil, uns selber da die ganze Zeit so aufs Korn zu nehmen. Basti auch hervorragend, wie wir denn wir haben es auch einfach Querbeat im Stadion genannt und er hat dann so ein Plakat hochgehalten, Casala im Stadion, wie wir denn auf die Idee gekommen wären. Wir wären ja sonst so kreativ mit den Trompeten und so. Ich will jetzt nicht komplett nacherzählen, aber um nur ein Beispiel zu geben, was so unsere Denke dahinter war. Und im Endeffekt müssen die Leute aber auch wissen, es ist natürlich 6 Minuten Lebenszeit, ne? Also sich da mit Norbert Niemann auseinanderzusetzen, das muss man auch schon wollen. Also wir empfehlen natürlich das Schauen, aber nachher bitte kein schlechtes Gewissen, dass man sich das 7 Minuten reingezogen hat.
Ich finde, also was man für einen Quatsch macht in anderen 7 Minuten, ich sag nur Instagram Doomscrolling.
Ja, das stimmt.
Da kann ich nur sagen, das ist ein pädagogisch wertvoller Beitrag. Okay, also da muss ich jetzt komplett widersprechen.
Ja, absolut.
Nee, sehr lustig. Also die Anti-Fragen, also meine Lieblingsszene. Die können wir nicht spoilern eigentlich.
Nee, die können wir nicht spoilern.
Aber ich finde, der ist ein absolutes Highlight.
Ja, total.
Ja, und auch einfach super süß.
Ja, richtig.
Dass er da hingekommen ist und seine Praxis wahrscheinlich für 3 Stunden dicht gemacht hat oder so.
Ja, also manche sagen, wir müssten auch ein schlechtes Gewissen haben, dass da Leute mit offenem Knie warten, während er...
Ach so. Köln,
nein.
Ihr habt Köln ein Stück kränker gemacht.
Mit dieser Pressekonferenz.
Genau.
Ja, wahrscheinlich wirklich.
Ja. Stadion. Wie ist denn das eigentlich in eurer Band? Wie hoch ist der Anteil an glühenden FC-Fans und wie hoch ist der Nicht-Anteil von anderen Fußballvereinen?
Wir sind tatsächlich, also man muss ja fairerweise dazu sagen, dass wir ja gebürtig die meisten Bonner sind. Und trotzdem ist es so, dass man sich aus Bonn für einen Verein entscheidet. Und der ist sehr, sehr naheliegend, der erste FC Köln. Den Bonner SC gibt es auch.
Ich wollte gerade sagen, aber der ist jetzt nicht so bedeutend.
Bei allem Respekt, also, ne? Genau. Toller Verein. Und Sportpark Nord auch eigentlich irgendwie geil. Wir waren dann damals eher Basketball, was so Bonn-Support angeht. Oder sind es natürlich auch immer noch.
Stimmt, die Telekom-Baskets sind natürlich Stars.
Aber da waren wir natürlich auch in Bonn, als die Rheinstars dann auch mal ein bisschen höher gespielt haben. Zweite Bundesliga ging es ja auch im Aufstieg und wie auch immer. Haben wir auch supportet und sind große Basketball-Fans. Was wir natürlich eigentlich sagen wollten, also ich sag mal, die Quote ist bei mindestens 75% FC-Fans. Und der Rest ist vor allem auch BVB-Fan. Also das war so spannend, weil wir im Stadion jetzt beim Spiel vom BVB gegen den FC da die News verkünden durften. Und insofern war das ja eine Fanfreundschaft zwischen BVB und FC. Ich habe gestern oder so noch bei Instagram beim Scrollen wurde mir eingespielt, wie die Kölner Szene die Dortmunder Szene am Bahnhof empfangen hat. Also da gibt es ja auch ganz tolle positive Beispiele, wie Fußballkulturen auch zusammenarbeiten. Und
also die geben sich nicht auf die Mütze. Ich bin kein Fußballfan, deswegen muss ich da einfach nochmal nachfragen.
Genau. Ja. Die geben sich nicht auf die Mütze.
Ja.
Und das ist, deswegen war das eigentlich ein ganz, ganz schönes Event. Wir haben noch einen, ich oute jetzt nicht die anderen, Werder Bremen ist noch einmal mit dabei. Und das war's. Ja, genau, doch so ein paar internationale, ne? Also sind auch Levante-Fans, Spanien. Was gibt's denn noch? Ja, Barcelona ist einer ist so Köln und Barcelona. Gut, keine Ahnung, wer das sein könnte.
Aber ihr seid gegenseitig so tolerant. Ich habe gerade auch keine Idee. Nee. Aber ihr seid gegenseitig so tolerant, dass es da nicht, da gibt es keinen Zank drum bei
doch,
euch.
Doch, wir hauen uns aufs Maul. Ja, ja. Okay. Wir machen das wie, genau, wie in den Kurven, in der Szene. Genau.
Und der von Werder Bremen darf aber auch nicht dann mit ins Stadion, wenn ihr spielt, oder?
Ich muss sagen, ich finde Bremen einen sehr sympathischen Verein. Wir waren auch schon im Stadion, also Bremen gegen FC. Wir haben uns dann ein bisschen zur FC-Kurve gesellt, aber... Es ist schon, man muss einfach auch ehrlich sagen, es gibt schon sehr, sehr, sehr sympathische Vereine. Pauli ist auch ein wunderbarer Verein irgendwie. Genau, das muss man ja alles immer nicht so komplett dogmatisch sehen. Ich verstehe, dass das auch so gemacht wird, aber im Endeffekt ist natürlich auch Sport und ich finde es total schön, bunte Vereinsfarben gegeneinander spielen zu lassen. Aber ja, wir mögen auch den Sport vor allem und wir mögen Vereine, die Haltung zeigen. Und als wir jetzt auch beim FC waren für so ein paar Fotos vorher und man merkt ja überall den Support auch, ne? Also die Pylonen sind manchmal in Rainbow, manchmal in Ukraine-Support und überall, man merkt schon, wenn ein Verein sich da auch oft antirassistisch und gegen Homophobie äußert und das macht ja so Vereine wie den FC oder wie auch Pauli einfach auch grundsympathisch, weil sie ihre Funktion in der Gesellschaft ja auch ein bisschen verstanden haben.
Jetzt ladet ihr ja wahrscheinlich auch die ganze FC-Mannschaft zu eurem Konzert ein. Aber jetzt mal so dich persönlich gefragt, wenn nur ein Spieler von denen kommen dürfte, für wen entscheidest du dich?
Ja, okay, da bin ich ein bisschen parteiisch, weil wir ein bisschen guten Kontakt zu Timo Hübers haben, der leider gerade verletzt ist. Der wäre auch fast zur Pressekonferenz gekommen, hat aber zu spät seine Sprachnachricht abgehört. eigentlich mit dem Gag geplant, ich würde auch mal gern wieder im Stadion spielen. Weil er langzeitverletzt gerade ein bisschen ist. Also nein, Genesungswünsche gehen raus, aber ja, Timo kommt natürlich.
Okay, nächstes Jahr kann er ja definitiv wieder hüpfen,
springen
und alles machen.
Er muss ja vor allem
auch
gar nicht spielen, er muss ja auch nur im Moshpit gegeneinander rennen, gegen
16.000
andere Fans.
Danach ist er natürlich erstmal wieder verletzt für ein paar Monate. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
Das ist der Plan, nein.
Ja.
Shoutout.
Ich war vor, ich glaube, 3 Jahren bei Anne-Mai Kantereit im Stadion. Das war ziemlich magic. Ich weiß nicht, ob du da warst. Ich war aber auch schon bei Rihanna. Es war auch fantastisch, irgendwie sie da mal zu erleben.
Die hat ja auch angefragt, die hat aber abgesagt für die Pressekonferenz. Also ja, schade, ne?
Ja, gut, solange sie zu eurem Konzert kommt, ist ja alles fein, würde ich sagen.
Ja, ja.
Also klar, ihr wart ja auch schon bei Casala dabei, habt da gespielt. Aber ja. was sind so Stadion-Moments für dich jetzt, wenn es um Konzerte geht?
Also mein letztes war Travis Scott. Was, sag ich mal, um es zu übersetzen, ich übersetze es mal mit Hip-Hop-Phänomen, dass die Leute wissen, also da geht's auch richtig ab. Lohnt sich auch, Videos zu gucken. Es ist unfassbare Energie, ganz viel. kam ganz viel zusammen. Red Hot Chili Peppers und Coldplay war ich zum Beispiel auch. Das hat mich auch, genau, war ich mit meinem Papa und Mama da. Den das erste Mal Coldplay gezeigt. Und die so,
ist einfach eine richtig gute Liveband, muss man sagen.
Eine richtig gute Liveband und genau, das war ja sehr, 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 sehr schön. Genau.
Und dein allererster Kölner Stadionmoment?
Mein allererster Kölner Stadionmoment war ja safe Fußball. Ich glaube Hoffenheim. 3-2 verloren.
Oh, wenn man das noch weiß, nicht schlecht. Ich habe zumindest 2 Quizfragen für dich zum Thema Stadion. Einfach nur, damit du weißt, wie sehr du dich noch aufschlauen musst im kommenden Jahr oder ob du schon alles weißt. Mhm. Frage Nummer 1, welches Stadion ist größer, das Düsseldorfer oder das Kölner?
Für Live-Konzert das Düsseldorfer.
Also Düsseldorf hat tatsächlich 54.600 Plätze versus 49.000, ja. Warum auch immer? Aber also
wahrscheinlich haben die
Zahl
gegoogelt, haben gesagt, da kriegen wir noch 3.000 Plätze rein.
Ja, oder einfach gefaked. Wir wissen es nicht genau. Frage Nummer 2, seit wann heißt das Rheinenergiestadion und nicht mehr Müngersdorfer Stadion?
Die genaue Zahl würde ich ohne meinen Anwalt nicht sagen, aber es ist länger als man denkt, weil das ist bestimmt, ich würde sagen, wenn du jetzt so eine Jacke 11 Jahre sagen würdest, würde ich unterschreiben.
Okay, 2004 tatsächlich. Also es ist eine komplett irrelevante Frage, aber ich habe es einfach mal spaßeshalber gegoogelt. Ja, weil ich sag immer Müngersdorfer Stadion, irgendwie immer noch, wie ja die meisten. So, ja, genau. Ne? Aber nee, seit 2004, also wie die Zeit vergeht, kann ich nur sagen.
2004, ja, da war ich ja fast noch gar nicht geboren.
Ich bin jetzt selber unsicher, ich habe ChatGPT gefragt und nicht nochmal doppelt gecheckt.
Ja, okay.
Falls es anders gewesen sein sollte, nee, aber ich glaube, es stimmt.
Wie hieß denn die Rheinenergie früher? Die hieß doch bestimmt auch irgendwie anders. War doch früher wie RWE und dann zusammengelegt oder sowas, das ist doch auch,
schon so lange her. Wir werden jetzt hoffentlich ganz viel LeserInnenpost bekommen zu der Frage.
Kann das jemand bitte auflösen?
Ja, also so tief wollte ich gar nicht gehen mit meinen Fragen, aber genau, okay.
Aber spannend, also das sind, jetzt müsste man, 22 Jahre.
22 Jahre.
Genau, meinte ich ja mit 11 mal 2 hatte ich.
Ne? Ja, okay. Genau. Wir lassen das mal gelten, Jojo. Ist schon okay. Wird dann 2027 eigentlich das einzige Konzert in der Region das Stadionkonzert sein?
Ja, das ist so geplant, ja. Also wir wollen das schon als Highlight in dem Jahr haben und dadurch haben wir jetzt auch unser Festival sogar pausieren lassen. Also wir haben ja in Bonn das Randal und Freunde Festival, was wir ja auch lieben.
Findet schon in diesem Jahr nicht mehr statt.
Genau, dieses und nächstes Jahr nicht mehr, genau. Und deswegen, also wir konzentrieren uns voll aufs Stadion. Also ich glaube, es ist auch, auch, sag ich mal, so eine kreative Energie, die da eine Rolle spielt, ne? Zu sagen, man ist halt eben vor allem auch Band und wir wollen neue Musik schreiben, wir wollen viel machen und nicht nur, veranstalten klingt jetzt blöd, aber sich zu kümmern, was wir jetzt alles so spielen. Deswegen ist das ja genau, ist das also wer uns sehen möchte, dann da, ja.
Okay, auch nicht Ausnahme für den Karneval?
Doch, bei den Partys sind wir immer nur so diese Kurzvisiten, ne?
Ja.
Das ist ja immer, da legen wir uns dann immer mit den Leuten an, wenn die sagen, ja, ich habe euch ja schon im Gürze nicht gesehen. Und dann sagen wir immer, ja, das ist dann, wäre dann 22 Minuten.
Ja, nee, das kann man wirklich nicht vergleichen. Jetzt ist es bis zum übernächsten Sommer natürlich noch sehr, sehr lange hin. Was macht ihr in diesem Jahr, wenn ihr das Festival nicht macht? Was ja sehr viel Arbeit und auch Zeit gekostet hat, denke ich. Also das sah immer nach einem irren Aufwand aus von außen. Also bis hin zu...
Aber genau, also, das ist das, glaube ich, jetzt auch, was wir uns im Stadion natürlich auch wieder reinsteigern. Wir haben so eine Philosophie, wenn wir auf die Bühne gehen und Leute fragen, habt ihr eine gute Zeit, ist das ein geiler Tag, dann muss der auch theoretisch so geil sein, dass wir selber auch Bock hätten, den ganzen Tag dazu verbringen. Und das führt dazu, dass wir uns in sehr viele kleine Entscheidungen einfach mit einbringen, was Farben, Einlass, also ich bin da eh so ein bisschen crazy, glaube ich, weil auch auf Tour, ich gehe immer einmal den Weg, den quasi der Gast vom Abreißen des oder vom Scannen des Tickets bis vor die Bühne geht, möchte ich immer einmal gehen. So hier, so fühlt sich die Garderobe an, so riecht es hier verklebt bei der Bar. Hier geht's die Toiletten, mach mal lieber die Tür zu. Dass man genau weiß, wie man ankommt im Konzert, weil ich finde, und wir machen auch eine eigene Playlist davor, die wir gestaltet haben. Playlist gestalten klingt so scheiße, ne? Also wir haben einfach, hauen einfach Songs vorab.
Also um die Leute in eure Stimmung zu saugen.
Es fängt da an. Also ich finde, beim Stadion haben wir sogar noch mehr vor. Wir wollen es eigentlich den ganzen Tag zur Party machen. Also zu sagen, wir werden, das ist alles noch in, weit weg, aber wir...
Aber plauder ruhig schon mal ein bisschen aus eurer Stadionpläne.
Dass man in Kneipen irgendwie vortrinken kann zu unserer Musik und dann alle gemeinsam irgendwie zum Stadion kommen und als auch so ein bisschen die Stadt mitnehmen. Das haben wir in Bonn dann in dem Festival auch immer gemacht und das haben wir natürlich auch bis zu jeder Bude, wo die steht. Wenn man dann raufkommt, muss das schon auch dieses Gefühl haben, was wir dann auch am Ende als unser Ding irgendwie dann auch vertreten können. Und deswegen ist natürlich dann auch ein Stadion, wenn man es so ernst meint, auch noch viel, viel mehr Arbeit, als wenn man jetzt einfach irgendwo spielt. Aber ansonsten, touren wir natürlich schon auch live. Also
in diesem Jahr, März, ne? Ihr habt jetzt, geht bald los, ne?
Also am Mittwochnacht steigen wir schon, theoretisch, weiß nicht, wann es gesendet
ist. Ist es heute Nacht?
Es ist heute Nacht.
Achso, ja, also morgen wird der Podcast gesendet. Wir nehmen auf am Mittwoch, 11. März, Mittwochmorgen. Und also heute Nacht steigt ihr?
Heute Nacht steigen wir in den Bus und fahren, also sind Donnerstagabend in Bremen. Bremen, Rostock, Braunschweig und Sonntagmittag kommen wir dann zurück und nächste Woche geht es dann weiter. Also wir haben jetzt quasi eine Tour bis nach Ostern. Genau, und dann nehmen wir Mai und Juni, haben wir komplett kreativ geblockt, um neue Musik zu schreiben. Und dann geht's direkt in den Festivalsommer, wo wir auch wieder wunderschöne Festivals haben. All over Germany and the Switzerland and Austria.
Hast du da so ein Lieblingsfestival, ohne dass du jetzt deswegen die anderen in die Tonne für kloppen musst? Also gibt's sowas, wo ihr safe immer sagt, boah, da ist es immer Magic für uns?
Eigentlich ist es total spannend, weil natürlich sind die dicken Festivals, wir spielen jetzt Deichbrand, Highfield, sowie Hurricane Southside und so, Rock am Ring haben wir auch schon gespielt, die sind natürlich groß und massiv und es ist auch super geil und eine absolute Erfahrung und hätten wir uns auch vor vielen Jahren nicht erträumen lassen, dass wir da mal spielen dürfen auf einer Mainstage. Aber es gibt trotzdem, und das inspiriert uns ja auch, diese liebevollen Festivals, die können auch an der Grenze vom Sauerland zu Lothringen, liegt ja beides beieinander, wissen ja die Geografen. Um ein Beispiel zu nennen, das ist auch weit weg von Städten, eine wunderbare Dorfgemeinschaft stellt mit Ehrenamt Festivals auf die Beine und schnitzt die Logos für Pepsi selber so ungefähr, weil sie einfach Bock haben, damit anzufassen. Das ist unheimlich inspirierend. Da gibt es sehr, sehr viele liebevolle Festivals. Vielleicht machen wir mal bei Insta so einen Festival-Tipp, dass die Leute, weil wir kriegen natürlich oft auch Nachrichten irgendwie von aus dem Freundeskreis, so ey, wo sehen wir euch oder was ist woanders schön? Und dann geben wir oft so Tipps, wo wir vielleicht dieses Jahr nicht gespielt haben, aber wo ganz viele Festivals sind, die sich einfach unfassbar viel Liebe geben, Mühe geben. Und Liebe geben dementsprechend dann auch, ja.
Apropos Liebe geben, was mich interessiert, auch einfach, weil ich früher selbst in Bands gespielt habe und weiß, dass das ein Problem ist, sage ich mal. Ihr seid ja wie ein großes Hippie-Kollektiv. Du hast eben auch gesagt, ihr macht alles zusammen als Band, ihr teilt euch auf, du kannst kein Excel, der andere kann Excel und so. Das klingt alles irgendwie schön, aber irgendwie hängt man ja super viel zusammen rum, man hängt im Tourbus zusammen rum und ihr seid 11 Leute. Also was sind so Themen, wo ihr manchmal sagt, ja, da müssen wir manchmal aufpassen, da knistert es manchmal knistert auch zwischen uns. Und zwar not in a good way.
Ja,
ich meine, nach so vielen Jahren habt ihr ja irgendwie einen Weg gefunden, damit umzugehen, aber...
Total. Ich glaube, dass das Spannende ist, ich weiß nicht, bei deiner Band waren es 5 oder so? Oder
wie viele vier oder fünf jeweils.
Man kann sich tatsächlich mit 11 Leuten fast manchmal besser arrangieren und aus dem Weg gehen, weil man ja nicht alle gleichzeitig schlechte Laune haben. Ne? Bei 4 oder 5 kann das dann schon mal passieren. Eine steckt der andere an, der andere schlägt sich auf eine Seite und dann hängst du da alleine und denkst, okay, dann trinke ich mein Espresso alleine. Bei 11 Leuten findet sich immer ein Idiot, der den gleichen Plan hat wie man selbst. Ich will spazieren gehen. Oh ja, ich auch. Und das ist eigentlich eine Chance, sag ich mal, dicker Luft zu entfliehen. Wir sind auch eigentlich wir sind gar nicht so konfrontativ. Das ist, ich glaube, das hängt daran, dass wir wirklich so lange auch gemeinsam so Haltungen und Meinungen zu etwas entwickelt haben. Musik, wir wissen ja alle von jedem, welcher Song als drittes kommt, wenn der Song davor kommt. Ne? Also wenn, keine Ahnung, Waller anfängt, Jennifer Lopez reinzuhauen, dann weiß ich ganz genau, was 2 Songs danach kommt und dann nach 3 Songs ist es ihm zu viel und der haut den härtesten Techno raus, weil er wie von seiner eigenen Auswahl schon wieder er überholt sich selbst in seinen Songs, aber macht unfassbar geile Playlisten bei uns. Oh, und so, das weiß man einfach. So, das heißt, man hat einen Umgang damit gefunden. Wir werden seltenst mit einem Charaktermoment überrascht. Ich glaube, das ist so eine Verlässlichkeit, ist, glaube ich, ein Geheimnis für auch Toleranz natürlich. Gleichzeitig streitet man sich gar nie um die großen Fragen, eher um dann wirklich sowas Kleines. Wie groß soll der Flamingo auf dem Plakat sein? So, und dann auf einmal so, ja, ich habe auch Flamingo-Größen studiert, der ist eigentlich gar nicht so haarig. Und der andere sagt, ja, der muss aber bis an den Rand gezogen werden. Und dann der dritte, ich habe mal ein Plakat gesehen, da ist aber am Rand 5 cm Platz.
Und dann ist es gut, dass ihr 11 seid, weil ihr am Ende immer sagen könnt, abstimmen.
Dann ist es gut, dass wir Management und Booking haben und Profis, die uns auch manchmal sagen, Jungs, ihr könnt da jetzt über irgendwas diskutieren, aber es gibt auch... jetzt auch uns.
Das, Kindergarten das, aus.
Genau, Kindergarten aus. So. Und das ist manchmal total witzig. Es ist original so passiert. So, ey, der ist doch viel zu haarig, der Flamingo. Der hat doch gar nicht so viel Federn. Der sieht mir zu viel adlermäßig aus. Und so, ja, okay. Und dann gibt es so, keine Ahnung. Dann werden wir aber ganz oft, ist ein guter Tipp, Konfrontation, beziehungsweise nicht Konfrontation, sondern Meinungsunterschieden mit einer Abstimmung einfach zu lösen. Die Abstimmung aber selber so absurd zu machen. Zum Beispiel sagen wir dann, okay, jetzt reicht's. Nehmen wir den großen und den kleinen Flamingo. Für den kleinen Flamingo schickt ein großes I in die Gruppe, für den großen Flamingo ein kleines L. Oder, was haben wir gesagt, okay, wir sagen jetzt alle unsere Meinung. Für den großen Flamingo und für den kleinen 1, 2, 3 Und so, und in der Gruppe sind dann irgendwie Buchstaben, die man nicht auseinanderhalten kann. Und dann lachen wir uns wieder einfach 10 Minuten im Arsch und sagen, okay, ja, stimmt, so kann man es auch regeln. Es geht nur um die Größe eines Flamingos und dann haben wir uns alle wieder lieb. Also wir regeln natürlich sehr, sehr viel mit Humor und gehen da auch sehr schmerzfrei miteinander um mit den Schwächen. Was übrigens, wer Zeitvertreib braucht nach der Pressekonferenz, wenn er die geguckt hat.
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Wir haben mal vor Jahren eine Worldtour durch Köln gemacht. Da haben wir im Gebäude 9 angefangen und sind dann über die nächstgrößeren bis am Ende im Palladium gelandet und haben uns eine Mockumentary, also eine Fake-Dokumentation darüber gedreht, wie wir von klein nach groß immer arroganter werden, immer mehr Allüren haben, mit unserem Team richtig scheiße umgehen. Freaky Family heißt das Ganze, gibt's auch bei YouTube.
Werde ich auch verlinken, kenne ich noch gar nicht.
Kennst du noch gar nicht?
Nein, wie konnte mir das passieren?
Du lachst dich einfach nur am Arsch, weißt du, so absurd. Wir haben danach aber auch so, boah, ist ja krass, wie arrogant ihr seid. Ich dachte, ihr werdet so anders. Mir so, ja, naja, also du musst die erste Folge gucken und es ist so, ne? Es war ein Witz. Aber es ist auch das, da merkt man, haben wir versucht, so unsere einzelnen Profile so ein bisschen rauszuarbeiten und zu überspitzen. Der eine, der mal einen Witz erzählt, erzählt dann wirklich immer einen Witz. Ich, der so manchmal ein bisschen Control-Freaky ist, kletter selber auf eine Leiter und richte eine Lampe und kloppt mich dann mit unserem Lichtmenschen, der irgendwann sagt, mach den Scheiß doch alleine und kündigt und so. Also es ist Trash-TV über uns. Kann man sich mal... Ich hoffe, es ist gut gealtert. Also keine... ich übernehme keine Verantwortung für Sachen, die da gesagt werden. Aber fällt mir gerade nur so ein, wenn man uns falsch kennenlernen möchte.
Ja, ich hab noch eine andere Idee für Zeitvertreib. Ich würde nämlich zumindest einen kleinen Schlenker mit dir noch machen zu dir und deinen diversesten Side-Projekten. Du bist ja auch abseits der Musik kreativ unterwegs. Du warst zum Beispiel mit deinem Kumpel, jetzt weiß ich nicht, wie man ausspricht, Julien.
Wahrscheinlich würde er es lieben, wie du es ausgesprochen hast. Ja, ich sag einfach Julien, aber...
Julien. Julien Gupta.
Ja, genau.
Das Spiel Match Me If You Can rausgebracht. Das jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch noch in diversen anderen europäischen Ländern gespielt werden kann, weil das irgendwie übernommen worden ist. Wie kam es denn dazu? Und erklär das mal. Also ich habe es noch nicht gekauft. 100 Toaster haben wir gefragt, 100 Fernbedienungen haben wir gefragt. Und dann, also wie matcht man sich, wie geht das Spiel? Und ja, ich meine, an welchem Abend habt ihr da gesessen und gedacht, Match Me If You Can, machen wir mal.
Ja, Julien ist ein ganz alter Freund von mir schon und ein sehr, sehr kreativer Mensch. Auch ein bisschen Promo kann man vielleicht da machen für seinen Klima-Newsletter Treibhauspost. Ist sehr engagiert da. Und mit ihm toben wir uns abseits unserer normalen kreativen Berufe auf, wenn wir uns sehen und müssen irgendwie die Festplatte irgendwie entleeren. Und sind dann so ein bisschen in die Brettspiel-Branche, würde ich fast sagen, gerutscht und machen relativ regelmäßig so 2-3 Spiele pro Jahr, machen wir irgendwie fertig und hauen die raus. Und es sind ganz viele auch so Kommunikationsspiele. Also bevor ich auf das Spiel konkret komme, eigentlich die Motivation dahinter ist eigentlich die gleiche wie bei Musik, weil ich finde, für mich persönlich als kreativer Mensch etwas zu schaffen, was wie bei Spielen im Wohnzimmer von Menschen stattfindet, das finde ich unfassbar schön einfach. Also ich kenne es selber, wenn man selber spielt so und dann gibt es so diesen Moment so nach dem Abendessen und dann gehen vielleicht schon die Rollladen irgendwie runter und dann setzt man sich so zusammen und steckt die Köpfe zusammen und ist in dem Moment gemeinsam bei einem Thema. So. Und das in diesen Zeiten, wo alle sich dann alleine nach dem Essen zurückziehen, jeder auf sein Zimmer und am Handy sich die Daumen kaputt macht. Ist das so ein total schöner Moment, finde ich. Und das hat uns immer so gereizt an Brettspielen. Und Match Me If You Can ist genauso auch ein bisschen blöd entstanden. Wir waren in Berlin in der Markthalle und die Julien saß mir gegenüber und es machte so super laut so Pling. Und die ganze Markthalle wusste, da hat gerade irgendein Gastronom was in der Mikrowelle aufgewärmt. Und ich glaube, ich meinte so, was war das denn jetzt? Und dann meinte Julien, ja, frag sie doch, die Mikrowelle, was sie da gerade aufgewärmt hat. Ich so, witzig. Ah, wird auch witzig, wenn man ein Spiel draus macht. Frag Gegenstände, was, ne? Also keine Ahnung, fragt man Toaster oder eine, im Kühlschrank, was in deinem obersten Fach liegt. Oder frag eine Fernbedienung, auf welcher Nummer liegt Pro7. Und auf einmal fangen sich an, damit Leute zu streiten. So, bei mir ist die 4, die 5, die 9. Und das sind so relatable Sachen, die feiern wir halt irgendwie ab. Und daraus entsteht das Spiel. Du trittst halt gegeneinander an und alle anderen müssen dann irgendwie, musst du ein Matching kriegen. Also
wenn zwei sagen, Butter liegt bei mir ganz oben im Kühlschrank.
Dann dürfen die in die nächste Runde und weiter gegeneinander antreten mit der nächsten absurden Frage. 50 Klobürsten haben wir gefragt, wie oft im Jahr wirst du eigentlich ausgetauscht? Und genau, dann passiert dann so eine komische Stille und 10. Aber dann hast du natürlich kein Match, ne?
Ja, fast Therapy dann in Teilen.
Ja, genau. Es ist ein bisschen Therapy.
Bisschen Hosen runterlassen in Teilen. Genau,
ja. Und dann geht es in die nächste Runde. Die anderen können dann wetten, ob es noch ein Match gibt oder nicht. Also es ist ganz spaßig.
Ja, klingt sehr witzig. Ja. Ihr bringt jetzt auch noch ein neues Buch raus, Ende
Julian,
März.
Genau, ja.
Ja, er bringt es raus, aber du hast was drin geschrieben, habe ich gesehen.
Ja.
Und nicht nur du, sondern auch irgendwie Big Names in der Welt der Literatur, Cornelia Funke zum Beispiel oder Marc-Uwe Kling, die Journalistin Gilda Sahebi, die ich sehr mag. Mhm. Und das Buch heißt, Was wir meinen, wenn wir Hoffnung sagen. Und jetzt greife ich einfach mal den Titel des Buchs auf. Was meinst du denn, wenn du Hoffnung sagst?
Also das Essay hat mich auch herausgefordert auf jeden Fall, weil das Buch geht einfach darum, aus verschiedenen Branchen verschiedene Leute einfach mal zu fragen, so was heißt für dich Hoffnung? Wie kriegen wir, sag ich mal, die PS-Hoffnung nicht nur in diesem Land, sondern in der Gesellschaft irgendwie wieder auf die Straße? Und die Idee von Julian fand ich so überragend und dann habe ich quasi für Musik und Kultur, grob gesagt, dann da versucht, einen Beitrag zu machen. Und ich habe es auch auf Tour geschrieben. Und eigentlich ist es mir dann auch erst so richtig gekommen, weil ich finde, dieses Wort Hoffnung ist einfach so ein krass großes Wort. Ne? Es wird ja vom Papst vor 300.000 Menschen im Petersdom bis hin zu Obama, der eine Kampagne macht. Und gleichzeitig hofft man auf gutes Wetter. So. Also es ist einfach so ein Riesenwort und ich habe das dann für mich einfach so eingeordnet, dass Hoffen auch einfach ein Prozess sein kann und eine Beobachtung und vor allem auch ein Gefühl in dem Moment, weil für mich ist Hoffnung auch dann, wenn es spürbar ist, wenn ich merke, jetzt ist gerade hier Hoffnung drin. Also das kenne ich natürlich von Konzerten, wenn wir einen besonderen Song spielen, der Leuten Hoffnung gibt, also wo Leute dann aber auch merken, links und rechts, die Leute, wir sind viele, wir haben in dieser Raum füllt sich gerade mit irgendwas von Aura, wo ich nachher rausgehe und sage, ich steige in den Prozess Hoffnung wieder ein. Also das klingt jetzt kompliziert, aber ist es eigentlich gar nicht. Zu sagen, man muss es auch zulassen, Hoffnung irgendwo zu sehen. Also sei es in kleinen Situationen, in einem Mitarbeitenden, der dir zwei Kaffee einfach so mitmacht und du sagst so, die Welt ist doch gar nicht so scheiße, weil sie nämlich in diesen kleinen Mosaiken sich, glaube ich, nach oben lawinen kann, damit alle wieder auch sagen, ey, weil Hoffnung hat auch ganz oft damit zu tun, dass Hoffnung enttäuscht wird. Wenn man etwas Großes hofft, ist es ganz oft so, okay, man sagt ja nicht, ich habe mich verhofft, sondern es ist einfach nur so, okay, man ist dann wirklich enttäuscht, so, man freut sich auf etwas, man hofft was Großes und das ist dann ganz schnell ganz klein. Und sich einfach, glaube ich, mit diesem kleinen Prozess zufrieden zu geben und zu gucken und zu sehen und gucken, dass Hoffnung spürbar und Gefühl ist und stattfindet, das war eigentlich so mein Take.
Ich habe gerade das Buch Misstrauensgemeinschaften gelesen von dem Soziologen Aladin El-Mafalani, der lehrt in Dortmund. Und der sagt eben, dass diese wachsenden Misstrauensgemeinschaften, die wir eben auch mitbekommen, ne, also auch Menschen, die AfD wählen zum Beispiel, dass das natürlich oft Leute sind, die Hoffnung verloren haben oder die sehr oft ihre Hoffnung enttäuscht bekommen haben und wo dann das Vertrauen umschlägt in Misstrauen. Und deswegen ist natürlich dieses Wort Hoffnung in seiner großen Bedeutung schon was so ein bisschen irgendwie gefährdet scheint halt, ne?
Ja, total.
Weil die Welt brennt und ich meine, jetzt ist es manchmal zwiespältig, man hofft für die Iranerinnen und Iraner, aber man hat auch Sorge, dass die Hoffnung von denen jetzt bitter enttäuscht werden wird und generell, wenn man auf die Klimakrise guckt, ist es manchmal schwierig zu hoffen.
Das Absolut. Und das sind ja schon, da sieht man wieder, wie groß direkt die Themen sind, die die Hoffnung, die das Wort Hoffnung aufmacht. Ne? Und ich glaube auch dieses Hoffen auf eine bessere Welt ist nicht unbedingt Warten auf eine bessere Welt. Es ist nämlich ganz oft so ein, in welchem Status bist du gerade? Ja, ich hoffe gerade. Ah, cool. Und was machst du? Ja, nö, bin mit Hoffen eigentlich schon ganz zufrieden. Also ich glaube, so dann einzutauchen, zu sagen, wie baue ich in deinem Beispiel Misstrauen ab und krieg's in Vertrauen, das findet zum Beispiel auch, und das finde ich, habe ich jetzt in dem Essay nicht erwähnt, aber es ist so ein, auch finde ich ein ganz großes Problem, dass man Sachen nicht mehr so wahrnimmt. Also du hast ja eben genau dieses Doomscrawling angewandt. Ich bin jemand, ich höre auch gern Musik, aber ich höre sie dann bewusst. Also ich bin nicht im Straßenverkehr unterwegs und beriesel mich mit einem random Algorithmus, der mir jetzt sagt, du hast das jetzt hier zu hören, sondern da will ich eigentlich wieder schmecken, beobachten, riechen. Und dann hat man, dann bekommt man nämlich mit, dass der Oma gerade zwei Leute mit Migrationshintergrund den Einkauf in den siebten Stock tragen. Dann bekommt man nämlich mit, dass der Obdachlose eine Frau mit Kinderwagen das Portemonnaie aufhebt und ihr gibt und da nicht einen Zehner rausnimmt und sagt so, hier, so, das würde man mit einem normalen Misstrauen, was aktuell sehr verbreitet ist, sagen so, ja, nie im Leben helfen die der und nie im Leben gibt der dir den Zehner zurück. Und dieses, natürlich kann es dann sein, dass man dann auch mal enttäuscht wird, aber im ersten Moment darf man auch hoffen, dass das einfach eine Gemeinschaft von jetzt gerade 5 Menschen sind, die auch gegeneinander sich hören, sich anschauen und in Momenten auch füreinander da sind. Und das finde ich, das zu beobachten, gibt mir Hoffnung zu sehen, so, ach okay, weil natürlich ist die Überschrift, die Welt ist scheiße, die Welt geht unter und wir haben alle ein Riesenproblem. So, was ja auch in Teilen so ist, und ich glaube, wir sind ja hier sehr, sehr privilegiert, vor allem in dieser Stadt auch, sodass man da natürlich auch immer wieder gucken muss, was ist meine Rolle, aber auch zulassen darf, dass man dass man guckt und mitmacht. So.
Ich muss jetzt gerade daran denken, wie du hier ins Podcast-Studio gekommen bist und von deinem Gespräch mit dem Taxifahrer auf dem Weg hierhin erzählt hast. Der hat einen sehr schönen Satz dafür gehabt, wie privilegiert wir uns hier in Köln fühlen können. Den musst du unbedingt wiederholen. Wirklich
seit 47 Jahren hier, man hört den kölschen Dialekt sehr, sehr raus. Und er hat gesagt, dass Leute auch ein bisschen ruhiger werden sollen. In Köln leben wir in der Sahnetorte Deutschlands. Also was... wir haben über Rassismuserfahrungen geredet, wo er auch gesagt hat, er hat zum Glück sehr wenig Erfahrung gemacht in Köln hier. Und wenn, dann waren das einfach dumme Menschen. So, er hat das einfach so eingeordnet, dass so, Leute machen Fehler, Leute machen auch in Sprache Fehler, ne? Also sagen Sachen, die sie vielleicht in dem Moment nicht meinen, wo er auch meint, ruhiger werden, muss man nicht komplett wegcanceln, sondern man, es sind Fehler gewesen und ja. Aus Fehlern lernt man, blöde Floskel, aber mach's halt nie wieder, weil du hast gerade Menschen verletzt und enttäuscht. Und ich glaube, über diese Gefühle zu reden und zu sagen so, du hast da gerade was gesagt, was mich enttäuscht hat in seiner Art als Rassismuserfahrung, und das zu kommunizieren, hat manchmal viel mehr Impact als andere Sachen. Und da natürlich auch wieder, um jetzt den Bogen zur Hoffnung zu machen, wenn jemand so aus einer Erfahrung in Köln als Mensch mit migrantischem Hintergrund auch sowas sagt und sich so wohlfühlt hier, finde ich das auch einen total schönen Moment, den mitzubekommen in seiner Zufriedenheit. So.
Was macht dir in Köln gerade Hoffnung? Ich meine, eine Sache ist ja, offenbar eröffnet ja diese Schauspiel und diese Oper tatsächlich in diesem Herbst.
Ja,
ich habe da jetzt einfach mal Hoffnung drin.
Da hast du Hoffnung drin, das finde ich auch gut. Ich finde, jeder Mehrwert von Kultur ist, glaube ich, kann Hoffnung verbreiten. Wenn man sich zum Beispiel einfach mal vorstellt, ein Autor sieht diese Szene der Menschen, die einer Oma das hochhelfen, oder ein Maler oder eine Malerin oder ein Graffiti-Artist sieht das und haut das in Ehrenfeld auf ein Riesenhaus und es fängt an, wieder Leute zu inspirieren, dann kann Kultur und Oper und sowohl klassische Musik als auch Subkultur ein absoluter Multiplikator für sowas sein, weil gerade ja in der Kunst viele Sachen von kleinen Momenten, von kleinen Beobachtungen auf große Bühnen wandern. Deswegen kann ich insofern das Prinzip Hoffnung auf jeden Fall verstehen.
Also ich denke da häufiger drüber nach, auch eben dieses, dass Deutschland durch seine föderale Struktur und dadurch seinen vielen Orchestern und Theatern und so, wo ja viele sagen, meine Güte, brauchen wir so viele Theater und so. Und wenn du nach Frankreich guckst, da hast du eben Paris, Paris, Paris und drumherum nicht so viel. Ich glaube schon, dass dieses große Angebot an Kultur, von dem manche eben sagen, Überangebot, können wir uns das leisten und so, schon dazu führt, dass Deutschland stabiler ist.
Total, wenn man auch da, glaube ich, Meinungen zulässt. Ne? Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, es gab ja auch in den letzten Wochen da ein paar Entwicklungen, die mir dann auch Sorgen machen, wenn wie auf der Berlinale sich sehr schnell Meinungen gebildet werden, wo man eigentlich sagt, okay, Kultur und Kunst ist ja schon frei so. Und es darf nicht das Frei sein von Leuten, die bestimmen, was frei ist, sondern dann muss man auch das zulassen, was Kulturschaffende als frei empfinden, um das auch wieder rauszusenden, um sich dann damit auseinanderzusetzen und dann auch mit der Kunst auseinanderzusetzen, mit dem Inhalt und vielleicht mit dem, was dahinter steht, auch wenn das jetzt nicht komplett in ein vielleicht politisches Konzept in dem Moment passt.
Ja, darüber könnten wir auch noch einen ganzen Podcast füllen. Es gibt ja ordentlich Druck gerade auf den Kulturstaatsminister.
Ja.
Aber es ist gut, dass noch abgewendet werden konnte, dass die Festivalleiterin jetzt gehen musste. So, also das vielleicht nur in aller Kürze, aber genau. Ja, ist ein Riesenthema, stimmt.
Auch da sind natürlich auch Menschen dahinter, die nach Hause gehen und sagen, ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Was habe ich denn falsch gemacht? Und das ist, glaube ich, auch so eine Frage, wie wir mit Menschen umgehen, ne? die dahinter stehen und natürlich auch nach bestem Wissen und Gewissen. Und das finde ich ja auch immer, auch in vielen Debatten so, wenn man, dass man Menschen auch wieder danach beurteilen darf, nicht nur den Inhalt, den sie senden, sondern wer sendet und mit welcher Absicht. Also wenn Leute mit bestem Gewissen Sachen sagen und senden, darf man auch dem Gewissen zuhören. So.
Ja, und ganz grundsätzlich eben das Meinungsspektrum. Also ich ertappe mich ja selber oft dabei, dass ich denke, boah, diese Meinung passt mir überhaupt nicht, ja. Und ja, dann klar. Einmal so drüber nachzudenken, ja, kann man aber sagen, ist übrigens noch im demokratischen Spektrum völlig okay. Genau. So, weil das ist natürlich eben das, was dann zählt am
Absolut.
Ende.
Absolut. Und dann in diesem demokratischen Spektrum sich halt eben dann wieder zusammenzufinden, um zu wissen, wogegen man eigentlich ist. Man darf schon gegen Sachen sein, so, und aber zu wissen, okay, wir sagen live immer so auf Tour, fragen, sind die richtigen Leute hier? Und es gibt immer einen Impuls, so, ja. Yeah. So, und man denkt so, ja, ihr habt doch gar nicht drüber nachgedacht. So, ihr kennt die ganzen Leute nicht, weil auf einmal hast du nämlich kein Problem damit, dass zwei Leute weiter irgendwie vorher sind es Fremde gewesen, jetzt springst du gegeneinander und hast eine gute Zeit. So, so schnell kann es nämlich gehen, wenn man das selber zulässt. Einfach nur, dass fremd nicht fremd ist, so.
Da komme ich, glaube ich, zu dem, was mir auch Hoffnung macht in Köln. Also ich habe euch neulich in etlichen Karnevalssälen gesehen und jedes Mal hat der komplette Saal mitgesungen bei Kein Kölsch für Nazis. Und ich meine, Karnevalssäle sind ja schon, auch wenn man mal guckt, das ist schon auch ein Spiegel der Gesellschaft. Da sind jetzt nicht nur Menschen, die jetzt dezidiert links sind oder so, da treffen sich wirklich alle, auch die dezidiert Konservativen. Aber bei dem Song hatte ich das Gefühl, so der Saal steht oder die Säle stehen. Wie geht dir das? Also ich habe da immer Gänsehaut jedes Mal.
Total.
Also jedes Mal wieder. Wie geht euch das, wenn ihr so mit diesem Lied unterwegs seid, was ja jetzt wirklich so der Gassenhauer von euch geworden ist, was ich super finde.
Super, ich auch, total. Und es war, ich finde es unfassbar und ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug anrechnen, wie stabil der Karneval auch ist. Also auch in den traditionellen Strukturen, wir haben das leider natürlich, weil es sein musste, aber das krasse Beispiel gesehen beim Rosenmontagszug, die kurzerhand zur Demo umgewandelt wurde. Wir haben, auch wenn es Floskeln sind von ganz vielen Sitzungspräsidenten, die irgendwo einstreuen, Köln ist bunt und nicht braun und ich finde, diese ganzen Messages sind unfassbar wichtig, weil sie nämlich Leute erreichen in Momenten, wo auch die Synapsen offen sind, sage ich mal so. Ne? Und das ist ja, glaube ich, auch so ein Job von uns, von MusikerInnen, von Bands, von Künstlern und natürlich auch von Moderatoren, die in dem Moment auf der Bühne stehen, zu sagen, ey, man lässt diesen Moment nicht ungenutzt, um auf eine bessere Gesellschaft hinzuwirken. So. Und dann zu sehen, dass auch ein Song wie Kein Kölsch für Nazis, der ja gar nicht sich explizit immer Leute ausgrenzen will, ne? Ich habe ganz oft die Reaktion, aber man wird ja wohl noch sagen dürfen und so kommt dann als Kommentare bei Facebook so, ja, natürlich, darfst du ja auch. Also wieso fühlst du dich überhaupt angesprochen von dem Song? Dafür müsstest du schon relativ safe wissen, dass du gerade ein strammer Nazi bist, wenn du irgendwie sagst, ich empöre mich über das Lied. Sondern es muss ja eigentlich bedeuten, dass man eine Gemeinschaft bildet gegen das, was wirklich eine Gefahr für die Gesellschaft da ist. Und da habe ich auch das Gefühl, und das finde ich in Köln, und da finde ich das Wort stabil, so, dass wir einfach eine super demokratische Basis in dieser Stadt haben. Und das finde ich übrigens auch in vielen anderen Großstädten. Man darf auch da die demokratischen Kräfte auch in Städten, man zeigt ja mal gerne auf Ostdeutschland oder wie auch immer, wo wir auch auf Tour sind, wo ganz viele Leute sich total bemühen und Initiativen zeigen und aber natürlich ist so Köln und München, Hamburg, das sind unfassbar engagierte und stabile Städte, die einem total Hoffnung geben. Sehe ich auch, weil ich glaube, habe ich zuletzt noch drüber geredet, ob man nicht irgendwie Angst hat, wenn und dann, ne, passiert dann alles und so weiter. Und ich glaube einfach daran und ich zähle mich selber da auch manchmal dazu, dass wir natürlich äußern wir uns, aber trotzdem bin ich als Bürger noch relativ gemütlich. So. Und ich glaube einfach an die Energy von diesen großen Städten und auch von Köln, dass wenn es ernst wird, also ich glaube zum Beispiel, dass es in Köln wäre es nicht möglich, das, was Trump in Minnesota abgezogen hat mit seinen ICE-Agenten. Ich glaube, also da würden wir zu aufrufen, ich glaube ganz viele in Köln würden eine ganz klare Grenze sehen, ihr zieht hier keine migrantischen Menschen aus Häusern mit ihren Kindern. So. Und das ist, glaube ich, und wahrscheinlich, während jemand gerade diesen Podcast hört, nickt er wahrscheinlich mit oder sie mit, weil denken sie, ja, genau, das ist meine Grenze. Ich bin nicht einverstanden mit ganz vielen Sachen und man kann auch Politik im Moment eine Scheiße finden und darüber diskutieren. Und dafür sind auch Stammtische da, dass Sachen auch mal gesagt werden, wo man nachher denkt, oh, gut, dass das keiner gehört hat. Aber einfach für sich selber diese moralische Grenze, den Kompass immer wieder neu zu verorten und zu sagen, ey, aber hier, stopp. Hier, stopp. Und da teile ich die Hoffnung, die du hast, dass das gerade in Köln, in dieser Sahnetorte Deutschlands, dass das hier, und ich sag's nochmal, absolut stabil ist.
Ich bin 100% bei dir. Und dann denke ich aber trotzdem eben, gerade wenn ich auf Minnesota zum Beispiel gucke, dass die Menschen dort natürlich vielleicht vor einem Jahr auch niemals gedacht hätten, dass das möglich ist, dass das halt passiert. Und auch natürlich auch stabile Menschen irgendwie dort. Und ich denke dann irgendwie oft, irgendwie schafft man es dann doch manchmal, das so wegzudrängen, zu sagen, das ist nicht bei uns und so. Aber es ist in einem Ort, wo sie auch dachten, es ist nicht bei uns. Und das ist immer so, dass ich denke, ha, sollte uns eine Warnung sein.
Total. So, ja. Und ich glaube, da, wo, sag ich mal, Menschen offensichtlich anfangen, Menschen zu fangen, so da muss man natürlich wachsam sein, ne? Zu sagen, weil eigentlich ist es ja relativ einfach, auch in der Politik zu gucken, ich gleiche meine Wünsche und Interessen mit den politischen Inhalten ab. Was aber natürlich passiert in Deutschland, ist, dass rechte Partei, eine faschistische Partei, sagt, ich fange mit Behauptungen, mit Fake News, mit falschen Sachen, versuche ich die Emotionen von genau den Leuten, die sich nicht, die ihre Grenzen noch nicht vielleicht gefunden haben, obwohl sie eigentlich klar sind für sich, versuchen das rauszukitzeln und zu sagen, so hier, komm mal rüber. Und ich glaube, dass das die größte Gefahr ist, dass man da dieses Verfallen von Führenden, und es ist ja genau deswegen, ist es ja so brutal gelaufen, dass das die größte Gefahr ist auf jeden Fall. Und sich da immer wieder zu leveln, und das ist natürlich auch, das finde ich zum Beispiel ein ganz großes Problem oder das, wo ich Schmerzen habe oder wo ich viel drüber nachdenke, sind Einsamkeiten, weil Menschen, die sich nicht austauschen können, die oder wollen oder nicht in der Lage sind oder deswegen glaube ich, ist da auch eine Stadt gefordert, Räume zu schaffen, wo man hingehen kann und man selbst sein kann und sagen kann, ja, ich weiß, ich bin vielleicht manchmal freaky oder wie auch immer, aber da fühle ich mich wohl, da kann ich jetzt auch mal, wir sagen das bei Konzerten manchmal, tanzen wie sonst nur in der Dusche und auch singen und es ist schief, es ist scheißegal. Und zu sagen, so, wie komme ich denn wieder zum Austausch? Und ich glaube, wenn man sich austauscht und nicht alleine in dem Algorithmus, das muss man ja auch wissen, ne? Das ist ja nicht, dass da irgendwas nur auf dich einprasselt, was dir gefallen soll, sondern dass dahinter ja natürlich auch Strategien stehen. Du kannst ja, wir beide könnten jetzt mit ganz, ganz viel Geld versuchen, 10 einsame Menschen zu targeten, dass sie so mit Inhalten bespielt werden, dass sie irgendwann uns verfallen. Und ich glaube, dem entgegenzuwirken, indem man sich da immer wieder reflektiert und zu sagen, Moment, ey, komm, jetzt ist gut, jetzt gucke ich mir mal lieber wieder ein Katzenvideo an, bevor ich hier weiter auf die Leute reinfalle. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und deswegen glaube ich, dass jede Stadt, wenn sie Gesellschaft besser machen möchte, Räume schafft für Austausch, für drüber reden, weil das, glaube ich, auch dann wieder dafür sorgt, dass man eben nicht auf irgendwie zeigt, ah, die da, bei denen war das immer anders, sondern du redest halt mit den Leuten.
Gab natürlich noch ein zweites Lied, was mich auch sehr gefreut hat, Ehrenlos Ehrenfeld. Es bleibt einfach sofort hängen, kann man nicht machen. Also Gratulation zu einem Hit, wie ich finde.
Dankeschön.
Und ich habe es natürlich, wie viele andere, einfach immer erstmal so mitgesungen und mich dann erst später mit den Lyrics beschäftigt. Mhm. Ich dachte erst, es wäre halt ein Diss auf Ehrenfeld, weil du ja Südstädter, bekennender Südstädter bist und einfach mal sagen willst, Ehrenfeld, ihr seid gar nicht so hip und geil wie ihr. Aber das stimmt ja gar nicht. Nee. Es ist, und das finde ich sehr schön, richtig schönes Lied aufs Leben in der Großstadt und auch ein Leben, das sich so ein bisschen jenseits vielleicht der total bürgerlichen Vorstellungen bewegt. Was drückt der Song für dich aus?
Ja, total. Also es ist einfach wirklich ein bisschen Fädelliebe. Mein Lieblingssatz ist eigentlich, jeder Abend ist wie ein Lebenslauf. Und das ist, glaube ich, schließt es auch gut an dieses Zulassen. Also das kann ja Köln wie keine andere Scheißstadt, dass man abends einfach losgeht, beim ersten Bütchen sich vorsichtig für ein Bier entscheidet und zack, 3 Stunden später mit 10 neuen Freunden entweder wieder in einer Studentenkneipe oder in einem Elektroladen sitzt und die geilste Zeit hat. So, das ist schon wirklich unique in dieser Stadt. Und auf einmal hast du Sachen in deinem Lebenslauf neu drinstehen, die du vorher nie geplant hättest. Und sich dann so auf die aufwachen, völlig verkatert und sagt, ich hatte einen ziemlich ehrenlosen Abend, lass mal lieber unter den Tisch fallen oder ich trage es halt einem in meinen Lebenslauf und sage, nehme es okay, ja, war so. Und das ist, genau, das ist eigentlich ein bisschen Fädelliebe.
Ich finde es halt lustig, dass ihr jetzt nicht nur den Barbarossaplatz national und wenn man auf Schweiz und so guckt, auch international bekannt gemacht habt, sondern jetzt auch Ehrenfeld.
Ja, ich habe es noch nicht oft gespielt.
Aber Ehrenfeld wird man bald kennen. So.
Ja, total. Ich finde auch, Ehrenfeld ist auch eine, ich finde es ja eh total spannend, wenn man Köln, wenn man, sag ich mal, raus aus Köln geht und tourt und überall die Leute einen ja trotzdem mit Köln verbinden, mit dem Rheinland, das ist sobald hier, sag ich mal, die Pappnasen in den Schrank gelegt werden und man 30 Kilometer keinen Tusch mehr hört, ist den Leuten schon klar, dass Köln nicht Karneval ist, sondern dass Köln auch eine Marke ist oder vor allem eine Marke ist für Liberalität, Offenheit, auch für eine Partystadt, also absolut. Und viel mehr Leute auch ein Viertel wie Ehrenfeld kennen, weil man, wie selbstverständlich sagen wir, Neukölln, Kreuzberg oder Schanze in Hamburg oder in München fällt mir jetzt nichts ein.
Das Glockenbachviertel.
Ja, ja, stimmt, ja. Genau.
Das aber schon mühsam, ja.
Es ist genau, es ist noch, hat noch nicht so diese Strahlkraft, das Viertel, ne? Wird man noch nicht so besungen. Egal. Jetzt kriegen wir so von Münchner ganz viel Hate. Ich liebe München. München ist, ja.
Ja gut, die Münchner singen auch einfach nicht so viel über München. Das ist in Köln dann ein bisschen anders.
Köln ist schon ein bisschen brutaler. Aber Hamburg ja auch, Berlin. Ich meine, wie viel, einer unserer großen Vorbilder, Peter Fox und Seed. Ich meine, ich glaube, in dem zweiten Satz kommt irgendwie ein Kotti, eine Kotze am Kotti vor, so ungefähr. Das darf Köln auch besingen. Und es muss nicht nur Tusch, Tralala, Sunnisching sein. Und ich glaube, das Verständnis dafür, dass das auch völlig alright ist, ist außerhalb von Köln viel, viel größer als, glaube ich, in Köln selber. In Köln ist es so ein geiles Selbstverständnis, dass so klar, ja, natürlich haben wir ein CSD, ja klar sind 1 Million Leute hier, klar sind alle bunt, regen, jeder macht mit jedem rum, ist ja auch ganz klar. Das ist ja auch, macht Köln super sympathisch, aber dass das eine kulturelle Brandbombe ist für alle anderen, die das so unfassbar, ja Köln, ja klar, Alter, geil, Köln, ich liebe Köln. Und das ist so eine Sache, wo wir, also interessanterweise, nie mit Karneval in Verbindung ganz oft gebracht werden, oder beziehungsweise die Stadt Köln, sondern vielmehr mit dieser offenen Partystadt. So.
Wir laufen auf eine Stunde Gespräch zu. Ich glaube, ich muss das hier leider jetzt brutal abwürgen, obwohl es so nett ist. Aber ich meine, ich habe ja gesagt, manche Leute dürfen auch mehrmals kommen. Insofern planen wir das jetzt direkt schon mal.
Wir haben noch gar nicht über die wunderbare Idee. Du hattest mir das immer mal erzählt mit den Bäumenpflanzen in dieser Stadt.
Ja, pass auf. Wir hatten ja im vergangenen Jahr 2050 sage ich schon. So weit bin ich unserer Zeit noch nicht voraus. Also wir hatten eine Serie 100 Ideen für Köln. Ja. Und da haben ja ganz viele Menschen aus Köln gute Ideen eingereicht. Wir haben auch, also alle sozusagen konnten Ideen einreichen, haben sich natürlich viele gedoppelt und so. Und wir haben ganz viele tolle Ideen vorgestellt und haben dann darüber nochmal abstimmen lassen. Und Moderator Domian, der will einfach, dass Köln viel, viel grüner wird. Schön. Hat gesagt, 100.000 neue Bäume für Köln und angefangen mit 50 japanischen Kirschblüten vor der Oper. Ist auf Platz 2 gelandet. Geschlagen nur von Platz 1, Eckart von Hirschhausen, der sich wünscht, dass Köln Schwammstadt wird, was natürlich auch mit Bäumen total. Und also noch viel, viel mehr. Ja. Aber also es sind,
sieht man mal, wie sehr das den Leuten wichtig ist. Ne?
Ja, total. Also auf Nummer 3 war dann die Idee von Peter Brings, so abgesperrte Fahrradstraßen, die wünscht er sich eben, weil er dann, also Trassen, damit sich die Radfahrer total sicherer fühlen.
Gibt es ja auch super viele tolle Beispiele, ne, wo das funktioniert.
Genau,
das
ja.
Ist nicht nur in eine Richtung, sondern man kommt sich da entgegen, weil es dann wirklich eine Fahrradstraße ist.
Genau, da gibt es dann unzählige Hürden, ja, die dagegen sprechen. Klar. Irgendwie die AWB-Kehrfahrzeuge können dann nicht und so weiter und so fort. Aber genau, also diese drei Ideen waren sozusagen ganz weit oben. Und wir haben jetzt gedacht irgendwie, ja gut, also dieses Köln braucht mehr Bäume, das kriegen wir doch irgendwie hin, weil es gibt in Köln die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die sowieso jedes Jahr schon so einen Abschnitt für Köln, also eine neue freie Fläche mit Bäumen bepflanzt. Und wir haben uns natürlich erstmal erkundigt, klappt das mit diesen japanischen Kirschblüten für der Oper, das wäre ja toll. Nee, geht natürlich nicht, weil Denkmalschutz rauf und runter und man kann da nicht einfach irgendwas pflanzen, das muss alles irgendwie so. Dann haben wir gesagt, okay, japanische Kirschblüten sind offenbar auch nicht so klimaresistent, wie man das gerne hätte. Egal, wir pflanzen halt woanders einen Wald und wir würden jetzt gerne in diesem Jahr mit den Menschen in Köln zusammen 10.000 Bäume für Köln sammeln. Idee. Ich meine, das sind Setzlinge, ne? Die kosten 5 Euro das Stück, die werden halt in ein paar Jahren dann zum Baum. Die Stadt Köln hat gesagt, wir geben gerne freie Fläche. Die ist auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube 2,5 Fußballfelder groß. Also ist jetzt nicht ganz klein. Und wir würden dazu jetzt sehr, sehr bald aufrufen und hoffen, dass diese 10.000 zusammenkommen. Und ich meine danach weitere 10.000. Ich meine, Berlin hat gerade beschlossen, 1 Million Bäume in den nächsten Jahren zu pflanzen.
Also ich glaube, dass dieser Wunsch, man muss da, glaube ich, diese positiven Sachen formulieren, ne? Jeder sagt, oh, bald werden die Bäume wieder grün, oh, schön, oh, ich fahre ans Meer, weil da so frische Luft ist. Es sind so ganz essentielle Sachen, die eine Stadt lebenswerter machen. Auch nicht vom Auto überfahren zu werden, glaube ich, ist auch ein ziemliches Benefit von einer Stadt, wo in der Innenstadt wenig Karren fahren, was man jetzt in Paris unfassbar beobachten kann. Deswegen glaube ich auch immer mehr, wo wir auch vielleicht bei dem Thema Hoffnung sind, dass ganz viele Leute verstehen und diese Bedürfnisse, die eigentlich auch ganz nah am Menschen sind, dass die durch ein paar Entscheidungen und auch politische Entscheidungen auch tatsächlich näher dran sind, erreicht zu werden, wenn man das gemeinsam stemmt.
Ja, und wenn man denkt, mit 5 Euro ist man schon dabei.
Absolut.
Und wenn man Lust hat, kann man die auch noch mit pflanzen. Also die Infos werden wir alle noch veröffentlichen. Ja. Muss man nicht, aber kann man. Dann ist es manchmal so ganz einfach, so Teil von einer kleinen Lösung zu sein.
Ja, total spannend.
Ja. Ja, schön. Vielen Dank für das Gespräch. Ich werde alle Infos zu den genannten YouTube-Channels und natürlich zu eurem Ticketvorverkauf, der gleich startet, in den Shownotes verlinken. Ich wünsche euch ein ausverkauftes Stadion und eine richtig ehrenlose Party 2027. Ich werde dabei sein.
Ja.
Mach's gut, Jojo.
Dankeschön für die Einladung.
Ciao.